England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo und guten Tag, ich bin Wolf Siebel, der Gründer von The British Shop. Ich habe vor ja mittlerweile 35 Jahren angefangen mit Artikeln aus England, einfach weil ich ein schönes Hobby suchte, gar nicht mal um Geld zu verdienen, einfach aus Spaß an der Sache, an vielen schönen britischen Dingen.
Hi, mein Name ist Robert Siebel. Ich bin gemeinsam mit meinem Vater gerade als dynamisches Duo in der Geschäftsführung unseres Familienunternehmens. Mr. Bean, James Bond und Harry Potter haben mich fasziniert und deswegen bin ich heute auch total angezündet vom ganzen Way of Life in Great Britain. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr beim Podcast Britpod, England at its best.
Ich sage herzlich willkommen, welcome back zu einer ganz neuen Folge von Britpod England at its best. Und heute bin ich nicht irgendwo in der britischen Landschaft hängen geblieben, sondern, lieber Klaus, du wirst es mitbekommen haben, mitten im Herzen Deutschlands, genauer gesagt eigentlich in Köln. Und hier besuche ich ein Top-Unternehmen, das wie kaum ein anderes die British Way of Life hierzulande zum Leuchten bringt. Das heißt The British Shop. Das ist ein Familienunternehmen, gegründet aus, könnte man vielleicht so mal locker sagen, Leidenschaft für Tee, Tartans und Traditionen und natürlich vielleicht damals auch noch für die Queen, die hat ja lange regiert. Ja. Und da treffe ich heute Herrn Robert Siebel, den Geschäftsführer und Chef hier, und seinen Vater, den Urgründer und auch Geschäftsführer Wolf Siebel, der das Ganze vor 30 Jahren aus einer liebevollen Idee heraus geboren hat. Und ja, dieser Podcast, ich sag's euch, der wird richtig gemütlich. Ich sehe hier vor mir ein Tablett schon mal mit den herrlichsten Cookies und ich habe Kaffee in der britischen Tasse serviert bekommen. Gemütlicher geht's nicht. Legen wir mal los. Meine Herren, danke, dass ich da sein darf und herzlich willkommen beim Britpod.
Ja, herzlich willkommen hier in Meckenheim, also nicht in Köln, sondern in der Nähe von Köln. Meckenheim, Barbonn, mitten im Rheinland. Und hier ist wirklich so, hier findet man ein ganz tolles Geschäft, nämlich unseren British Shop.
Das Tolle ist, ich bestelle schon seit, ich weiß nicht, habe ich 15, 16 Jahren bei British Shop. Ich bin irgendwann mal draufgekommen, weil immer solche schönen Kataloge in meinem Briefkasten gelandet sind. Dachte ich, wie kommen die eigentlich auf mich? Irgendwie müssen die wissen, dass ich ein Faible für Englisches habe und meine Pilcherfilme gemacht habe. Ja. Und dann blätter ich so durch, dann fängt man immer an, da gibt's was für Damen, da gibt's was für Herren, die tollste Mode. Immer mit der Geschichte dazu, wo kommt das her? Aus irgendeiner Wollmühle, aus Dublin und so weiter. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Tolles Konzept, aber es ist ja schon ein bisschen her, wann das alles angefangen hat. Da muss ich jetzt den Wolf Siebel, den Gründer, fragen, wie kamen Sie denn auf die Idee, in Deutschland einen British Shop zu gründen?
Ja, das war im Grunde eine ganz verrückte Idee, weil ich habe mich ursprünglich mit einem ganz anderen Thema befasst, nämlich mit Sendertabellen und Funkhobbybüchern.
Oh!
Habe ich schon mal eben kurz erwähnt. Ja, total verrückt. Ein ausgesprochenes Spezialgebiet. Und irgendwann wurde mir das, ich will nicht sagen zu langweilig, aber man konnte sich über dieses Thema mit anderen Leuten kaum unterhalten, außer mit den Kunden, die wir damals hatten. Und da habe ich nach anderem Betätigungsfeld gesucht, eigentlich als Hobby, zum Ausgleich zu meiner damals beruflichen Tätigkeit. Und dann habe ich Ideen gewälzt und ich hatte damals einen Freund, der hatte einen alten, rostigen Rolls-Royce in der Garage stehen, den er für wenige tausend damals noch D-Mark bekommen hatte, den wollte er restaurieren. Und damals zu der Zeit war es eben auch so, Schule, Englischunterricht haben wir alle gehabt. Auf dem Englischbuch, ich weiß noch ganz genau, war der Big Ben vorne drauf abgebildet. Und dann fing das auch an mit den Pilcher-Filmen Anfang der 90er Jahre. Und ja, irgendwie kam dann so diese englische Idee. Und dann habe ich geguckt, diese jene Idee, gibt's das schon? Und habe herausgefunden, ein englischer, britischer oder so gab's damals nicht. Und dann fand ich eben auch viele Artikel aus England so interessant und Story und Queen und Tower und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich damit einfach zum Spaß angefangen.
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mit welchem Produkt? Was war so das Erste?
Hier habe ich mal den ersten Katalog. Katalog ist jetzt übertrieben, sind 16 Seiten. Das war das Royal Shortbread von Walkers.
Nee, von 1990 hier.
Von 1990.
Nee, das habe ich jetzt hier im Original und, vor mir liegen. Und, da waren vielleicht 10 Seiten drin oder sowas.
Und ja? Krawattenspangen.
Nein.
Krawatten. Damals trug man noch Krawatte mit einer Spange dazu.
Und ein Modellauto sehe ich hier
und
drin.
Morgan Modellauto. Ein paar Kekse. und auch den ersten Bowmore Whisky und Orton Toschen. Ja, damit ging das los. Und ein Düfte von Woods of Windsor.
Ja, aber wo hatten Sie denn die Erfahrung mit Vertrieb her, wie man ein Geschäft gründet? Haben Sie das studiert irgendwie? Sind Sie Betriebswirt auch?
Nein, ich bin ja Nachrichtentechnikingenieur und ich habe ja vorher meine Bücher auch im Direktvertrieb vertrieben. Ach, also wir hatten schon praktisch Versanderfahrung, weil wir das damals mit den Büchern eben auch selbst gemacht haben. Und es bot sich eben an, diese Art und Weise des Geschäfts dahin zu übertragen. Und am Anfang waren es ja jetzt ein paar Bestellungen in der Woche, was jetzt nicht weiter...
Als Hobby sozusagen
als
angefangen.
Hobby. Als
und,
Hobby,
und wurden als die Sachen vom ersten Katalog dann gut verkauft oder sogar ausverkauft, kann man das sagen?
Ja, nee, gut verkauft, das war schwierig, war ein schwieriger Start. Aber damals, das war ein Hobby. Ne? War es jetzt nicht darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen. Das sollte einfach nur Spaß machen. Und hat dann funktioniert.
Und wo kam der Spleen fürs Englische überhaupt her? Ich meine, bei mir waren es die Pücherfilme, habe ich ja schon immer zugesagt, aber dieses ganze Englische hat ja was Besonderes. Was war bei Ihnen der?
Ja, das war so die Begeisterung für das Britische. Ne? Und ich kann mich noch gut erinnern, auf der Schule hatten wir eine Engländerin, eine waschechte Engländerin als Englischlehrerin. Fand ich irgendwie auch
toll,
bezaubernd.
Ne?
So ein Rotschopf war das. Ne? Ja, dann der Freund mit dem Rolls-Royce. Ne? Und dann, wenn man sich so ein bisschen interessiert, die vielen interessanten Artikel, die es so in Deutschland damals auch nicht gab. Ne? Die haben mich fasziniert. Das war immer was mit Geschichte, was war originell zum Angucken. Ist heute ja auch noch genauso.
Genauso geht es mir auch.
Ja. Ja, und das fand ich eben faszinierend. Und das hatte damals großen Spaß gemacht, das zum Spaß zu machen. Und heute macht es großen Spaß, das im Ernst zu machen, weil es so viele schöne Artikel gibt mit interessanten Stories, interessante Optik, interessante Haptik, wenn man unsere Bekleidung sieht. Ne? Das ist einfach ein tolles Thema.
Und da sitzt die Next Generation hier am Tisch, der Robert Siebel, ganz junger Spund sozusagen, ist auch gerade erst mal Vater geworden und hat auch einen Spleen fürs Englische durch den Papa, durch die Mama bekommen?
Ja, also Großbritannien, gerade auch durch unseren Versandhandel, war immer Thema am Essenstisch. Also schon früher haben wir angefangen oder hat mein Vater die Katalogseiten, die Bilder, die als Einschiff für den Katalog dienen, mit nach Hause genommen und uns gefragt, was wir für gut halten, was unsere Meinung dazu ist. Da durften wir schon früh mitentscheiden bei dem Thema. Und ich finde, jede Generation hat ja seinen eigenen Einstieg mit UK. Also bei mir war es, ich bin groß geworden mit Mr. Bean, Harry Potter und natürlich auch Rosamunde Pilcher. Das sage ich jetzt nicht als Schmeichelei, sondern das ist wirklich so, dass meine Mutter und ich viel Rosamunde Pilcher geschaut haben.
Klaus, lieber Klaus Behling, hast du es gehört? Deine Pilcher-Filme hier bei der Younger Generation immer noch gefragt.
Unbedingt. Das werde ich mit meiner Tochter auch schauen. Ja, und so kam dann auch von mir die Leidenschaft für die Besonderheit von UK, von dieser Vielzahl von besonderen, speziellen Themenwelten, die es einfach dort gibt. Ich hatte meinen Einstieg dann über, wie gerade berichtet, Harry Potter, Mr. Bean, aber auch über den Fußball. Ich habe früh angefangen, Fußball zu spielen. Dann war immer die Premier League natürlich ganz relevant für mich. Ich habe Tennis gespielt, deswegen Wimbledon, ein großer Spleen von meiner Seite. Und so kam mein Einstieg in diese Welt. Ich bin jetzt seit 9 Jahren Vollzeit dabei. Ich habe immer noch eine sehr, sehr große Begeisterung für den Katalog, für unsere althergebrachte Art, die Kunden zu begeistern und kann mir das auch heute in meinen 33 Jahren nicht vorstellen, darauf jemals zu verzichten.
Und war das immer klar, Papa hat das tolle Geschäft, das ja ein Millionen-Bestseller geworden ist hier, mit wie vielen Mitarbeiter habt ihr mittlerweile, 200?
War, ja, was? Fast 200.
Das ist ja ein Riesending und ihr seid bald an der 100-Millionen-Grenze, die ihr schnappt hier. Also war das immer klar, der Sohnemann muss mal ran an Speck oder freiwillig? Oder?
Nein, das war überhaupt nicht klar, war auch nie so... Ich habe mir nie Gedanken dazu gemacht, ne, wie es mal weitergeht.
Echt?
Ne? Nee, habe ich wirklich nicht. War vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber ist ja gut gegangen. Ja, und dann hat sich das eigentlich, ja, zufällig ist jetzt falsch, aber es hat sich so entwickelt, dass unser Sohnemann dann zu meinem großen Erstaunen gesagt hat, Papa, ich hätte mir nie was anders vorstellen können, als mal in British Shop einzusteigen und mal dein Nachfolger zu werden, das Geschäft zu übernehmen. Da war ich sehr baff, musste auch 5-mal schlucken. Und dann hat sich das aber im Laufe der Jahre mit uns sehr gut eingespielt und mittlerweile kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Und ich werde auch von vielen anderen Unternehmern beneidet, weil sich das bei uns einfach so ergeben hat. Andere haben da große Schwierigkeiten, dass kein Kind in der Unternehmerfamilie das Geschäft übernehmen will, aus welchen Gründen auch immer. Und bei uns, ja, Glücksfall, ne?
Ihr seid ein reines Familienunternehmen. Papa, Sohn, Tochter gibt's noch, Frau gibt's noch mehr Kinder oder wie ist da alles drin in der Familie?
Das sind die beiden und meine Frau. Ja, und das reines Familienunternehmen, völlig unabhängig, da sind wir auch sehr stolz drauf. Die Banken, die sind, kriegen immer ein bisschen Tränen, weil sie da sich nicht weiter einbringen können. Ich finde das aber ganz toll, dass auch so ein Unternehmen wie uns zu ihren Kunden zählen dürfen. Aber wir sind völlig unabhängig.
Ihr habt ja so ein tolles Video auf eurer Homepage www.thebritishshop.de und da sieht man dann die Mitarbeiter in einem Video, was die so alles erzählen. Und denen habt ihr ja nicht was bezahlt, dass die so von Herzen erzählen, dass sie sich so wohlfühlen bei euch, wie in einer englischen Familie, ja? Also machen die dann auch jedes Jahr einen Ausflug mit euch nach England irgendwie?
Nee, wir machen viele schöne Veranstaltungen mit unseren Mitarbeitern. Aber dieses Video, was Sie da ansprechen, das haben wir zur Personalsuche mal ursprünglich gemacht. Wir waren da völlig unvoreingenommen und ich bin da auch interviewt worden und ich habe von den anderen das mitbekommen und ich war wirklich zu Tränen gerührt, als ich dann sah, was die da erzählt haben. Mhm. Ich habe das vorher nicht gewusst, das war nicht abgesprochen, das war gar nichts. Die haben frei heraus erzählt und ich war wirklich zu Tränen gerührt, wie toll die über ihre Arbeit bei Britishshop erzählen.
Es ist wirklich besonders für uns im Unternehmen, gerade wir als Familienunternehmen, mein Vater und ich, die wir beide super gut als dynamisches Duo funktionieren, aber auch mit vielen Mitarbeitern, die schon ganz, ganz lange dabei sind, teilweise Jahrzehnte, die sich einfach mit uns entwickelt haben, mit uns einfach ihre Verantwortung für sich selbst gefunden haben. Als Beispiel unser IT-Leiter, der eigentlich
Konditor
gelernt hat. Und heutzutage wirklich extrem viel Verantwortung für die gesamte IT hat bei uns. Und das Thema Familie ist durchweg geprägt. Also es gibt einige im Unternehmen, wo der Vater und der Sohn bei uns arbeiten oder noch der Onkel mit dabei. Also da gibt's viele Beispiele, positive Beispiele, wo wir das Thema Familienunternehmen wirklich so durchspielen. Und jetzt als kleine Randnotiz, um das Thema UK auch bei den Mitarbeitern ein bisschen weiter zu pushen, haben wir dieses Jahr im Dezember eine Casino Royale Weihnachtsparty und versuchen mit Krawatte und Schlips zu schauen, alle weiter begeistern zu können für London-Leute in UK. Ja.
Toll. Ich muss ja nochmal sagen, ich bin ja auch auf euch gekommen in einer Zeit, wo man nicht dauernd nach England gereist ist, wo man denkt, ach, bis du dahin fliegst, dann checkst ein und bla bla bla. Wie komme ich an englische Produkte, die wirklich echt englisch sind, ohne dass ich irgendwie Nepper, Schlepper, Bauernfänger im Internet und dann blättert man einen Katalog durch, da kriege ich vom Modellauto bis zur englischen Schaufel, vom Hunter-Stiefel bis zum englischen Sakko, Hackett-Mode, alles, also Accessoires und so weiter. Das Ding ermöglicht es einem Menschen eigentlich, ohne dass er nach England fahren muss, einzukaufen. Ne? Das muss man schon mal sagen. Und jetzt zumal, weil ich habe ja auch immer Probleme mit Leuten, die sagen, hey, ich kann gar nicht teuer einkaufen in England, weil ich muss so viel Zoll drauf zahlen, wenn ich reinkomme. Ja. Wie macht ihr das überhaupt mit euren Produkten? Ja. Da müssen wir auch ziemlich Zoll
zahlen. Wir zahlen auch Zoll. Ja, das ist ja durch den leidigen Brexit zum echten Problem geworden. UK gehört, ja, ist ein Drittland.
So ist
das
es.
Das ist der gängige Begriff Drittland. Genau. Es gibt die EU, Deutschland mittendrin und UK ist ein Drittland. Und das wird so behandelt, als wenn man jetzt Waren bezieht aus irgendwo Afrika oder Asien. Und das ist eine sehr aufwendige Geschichte für uns gewesen, uns auf den Brexit vorzubereiten. Wir haben das gemacht, es gab da Schulungen, Seminare dazu im Vorfeld, ne? Ja, aber, also wir waren gut vorbereitet. Unsere englischen Geschäftspartner in den seltensten Fällen.
Ja, das haben wir auch erlebt.
Die hatten absolut keine Ahnung. Die englischen Firmen haben fast alle gedacht, nach Brexit wird alles besser und es geht genauso weiter wie vorher. Ne? Und die haben überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, was da an zum Beispiel Zollformalitäten, was an Ursprungsnachweisen, was an allen möglichen anderen Nachweisen zu erbringen ist, um Waren aus einem Drittland, sprich UK, nach EU zu schaffen, ne? Über Dover nach Frankreich und dann nach Deutschland. Die hatten nicht den blassesten Schimmer und das war für uns ein Riesenaufwand und auch echt problematisch, da auch genug Waren da zu haben. Wir haben im Vorfeld schon sehr viel bestellt, damit wir da in den Dezember vorher
das
Lager voll hatten und danach wurde es echt schwierig. Mittlerweile, gut, das sind jetzt auch 3 oder 4 Jahre her, hat sich das alles eingespielt. Die Waren sind eben auch teurer geworden, weil alle möglichen Zölle anfallen, weil die Speditionen Gebühren für die Zollabfertigung verlangen, weil alles ewig lange dauert. Früher kriegte man Waren oder auch Muster innerhalb von ein paar Tagen hierher. Das dauert heute alles ewig.
Leider.
Und oft ist es auch so, selbst ein Muster aus England muss ja verzollt werden, muss angegeben werden, braucht die Nachweise. Oft genug erleben wir, dass Muster, die unterwegs sind, vom Zoll wieder zurückgeschickt werden, weil irgendwelche Dinge nicht eingehalten werden.
Das verzögert ja die ganze Produktionspalette.
Ja, sehr aufwendig, sehr aufwendig.
Was mir gleich auffällt bei euch, ihr seid ja kein reiner Online-Shop, ihr habt Herz, Papier, Kataloge, Stoffproben, echtes Holzregal-Feeling. Warum ist das so?
Für uns ist ganz wichtig, den Kunden, wie Sie es eben schon richtig gesagt haben, zu verzaubern mit dem Katalog. Also dieses, wir nennen das tatsächlich Rosamunde Pilcher-Feeling, dem Kunden nach Hause zu bringen. Diese Sehnsucht zu stillen, indem man sich den Katalog nimmt, eine schöne Tasse Tee, vielleicht ein bisschen Gebäck, sich auf einen Sessel setzt, einfach ein bisschen durchblättert und verzaubern lässt und diese Sehnsucht nochmal bespielt. Und ja, eben für uns ist es total wichtig, dem Kunden verschiedene Ansatzpunkte zu geben, uns zu finden mit dem Ladengeschäft, wo Sie eben auch reingekommen sind.
Das ist ja toll, muss ich sagen. Da begrüßt mich schon das Whisky-Regal und dann die Shortbreads und die ganze Kleidung und so. Also man denkt jetzt wirklich mitten in Köln da oder in Meckenheim kommt man rein und denkt, bin ich jetzt in England gelandet, was ist denn jetzt los? Ja,
ja, wenn man die Tür aufmacht, sieht man als erstes den Big Bang
so
an
es.
Der Wand gegenüber.
Genau.
Also, das ist eine ganz witzige Geschichte mit dem Store. Wie lange haben wir den? 25 Jahre, 30?
Ja, ja, es war tatsächlich so. Am Anfang haben wir ja nur Katalog gehabt, also Katalögchen. Mittlerweile ist es ja ein 200 Seiten starker Katalog. Und es war dann tatsächlich so, dass Kunden hier zu uns gekommen sind, weil die dachten, das ist der Britische Shop. Shop ist ein Laden.
Ja,
dann fahre ich mal da vorbei und zieh mal die Hose an und probier mal die Jacke, ne? Und dann standen die hier bei uns im Flur und wollten einen Teil anprobieren. Und das war natürlich für alle Beteiligten eine peinliche Situation. Wie macht man das jetzt? Und dann haben wir die Ware aus dem Lager geholt, dann sind die hier auf die Toilette gegangen, haben sich da umgezogen, probiert. Und dann haben wir, nachdem wir das gemerkt haben, ziemlich schnell reagiert haben, in unserem Lager so eine kleine Ecke abgeteilt.
Ach so.
Das war dann der Laden mit drei Umkleidekabinen, um diesem Problem da Herr zu werden, ne? dass Leute wirklich herkommen wollen und was anprobieren wollen und anfassen wollen. Ne? Bei vielen Stoffen kriegt man ein ganz anderes Gefühl, wenn man beim Tweedmantel den anfasst oder beim schönen Lambswool-Pullover oder Kaschmir, ne? Anfassen ist wichtig, ne? Ja, und daraus hat sich diese ganze Ladengeschichte entwickelt. Und ja, es kommt Kunden aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland auf der Fahrt zu irgendwelchen Urlaubsorten, kommen her und besuchen uns.
Und das Schöne bei euren Katalogen, ich muss es immer wieder sagen, ich liebe ja Country Life. Wir haben auch den Chefredakteur von Country Life in unserem Podcast gehabt und haben eine schöne Kooperation. Aber das ist so ein bisschen wie Country Life, bloß dass ich auch einkaufen kann bei euch. Und dann habt ihr auch noch Zitate, kleine Anekdoten drin und so weiter. Aber wenn ich jetzt heute einen Tweedmantel bei euch kaufe, wo kommt der eigentlich her?
Tweed. Es gibt ja echten Harris Tweed.
Ja.
Ne? Den echten Harris Tweed,
der
den kaufen wir dort auf der Insel. Das heißt, unser Hersteller kauft den dort und der wird dann tatsächlich hier in Deutschland von der Firma Beavers, sprich Beaver, verarbeitet. Aus dem Grund, weil wir einmal die Stoffqualität haben. Wir wollen aber auch eine gute Verarbeitungsqualität haben und eine gute Passform, also eine Passform für deutsche Kunden. Die unterscheidet sich schon von Passformen in England. So, mit dem Ergebnis, wir haben ja nach ein super Teil aus absolut authentischem Stoffgewebe und einer super Herstellung, eine super Verarbeitung, super Passform. Und das alles zu einem wirklich akzeptablen Preis.
Und fahren dann Robert und Vater quasi auch mal selber hin zu Harris Street und lernen die Leute kennen und schauen sich mal an, wie die Webstühle hier funktionieren.
Auch Harris waren wir tatsächlich noch nicht.
Ja.
Das haben wir da nicht.
Aber gemacht. So andere Marken, wo ihr dann auslobt, das kommt jetzt aus Dublin oder
ja,
das ist
Stichwort
jetzt...
Stichwort Dublin. Ja. Robert war gerade in Dublin bei O'Neill of Dublin, mitten in der Altstadt von Dublin. Da werden ja unsere Kilts hergestellt. Wir verkaufen ja klassische Kilts für Damen. Wir hatten auch schon mal einen Herrenkilt, aber das wird in Deutschland jetzt nicht so nachgefragt. Aber Damenkilts haben wir natürlich regelmäßig und die kommen nicht aus Schottland, die kommen aus Irland, die kommen aus Dublin, von O'Neill of Dublin und die machen super Kilts. Und da war er gerade noch im Januar da im Kellergewölbe eingeladen.
Das gibt es nicht.
Wir sind mit unserem Team jedes Jahr in Dubnow auf einer Messe Anfang des Jahres und sind sonst über das Jahr hinweg auch auf verschiedenen Messen unterwegs. Vielleicht nicht so oft, wie der eine oder andere denkt, weil wir sehr gute Beziehungen zu unseren Lieferanten haben und für die meisten Lieferanten auch eben ein sehr wichtiger Partner sind, sodass viele auch zu uns nach Meckenheim ins kleine, beschauliche Örtchen kommen, um uns hier die neue Kollektion vorzustellen. Genau, aber ich nutze alle zwei Jahre die Chance, nach Dublin zu kommen. Wir waren halb beruflich vor wenigen Wochen in Edinburgh mit meinen Eltern. Das hatte ich meinem Vater geschenkt während Corona. Das haben wir jetzt erst einlösen können. Genau, so versuchen wir das immer zu kombinieren, natürlich. Ja. Ne? Also das berufliche, das private Vergnügen.
Wir haben jetzt auch sehr viele Gartengeräte und Gartenaccessoires im Sommer. Ne? Und da ist eine schöne Geschichte, wenn man da alle Lieferanten treffen will, die Chelsea Flower Show in London.
Ach, die müssen wir noch besuchen. Darüber haben wir noch nicht berichtet.
Das ist ein
Habt ihr einen guten Draht dahin, ja? Dann können wir mal mit euch dahin.
Das ist eine super Veranstaltung und super britisch. Und das Witzige ist, ich wusste das vorher nicht, die Frauen, die da rumlaufen, die englischen Damen, die Besucher dort, alle im Blümchenkleid, wirklich, alle so durchgestylt.
Wie man sich's vorstellen, ne?
Viele mit Hütchen, ne? Herrlich, ganz herrlich. Und dann die Location da in diesem Park ist ganz toll. Und da findet man sämtliche Gartenlieferanten, sind da vertreten, super. Hat man alle bei der Hand und kann mit allen sprechen.
Aber jetzt muss ich noch mal blöd fragen wegen Kilt. Also der Sohn von Rose Pilcher, den ich ja kennengelernt habe, der hat gesagt, unter dem schottischen Kilt trägt man nichts. Wie ist denn das bei den Damen, wenn die so einen Kilt tragen?
Witzige Anekdote zu dem Thema. Schotten tragen und ihrem Rock nichts. Mein Vater und ich waren letztes Jahr zum EM-Eröffnungsspiel in München, Deutschland gegen Schottland. Und hinter uns saßen Schotten. Und ich kann bestätigen, dass die echten Schotten unter ihrem Rock nichts tragen.
Das haben wir es jetzt mal aus
Erster. Die da entstanden sind, die werde ich nicht vergessen. Ja.
Und das war so herrlich in München mit den Zehntausenden von Schotten. Das sind so nette Leute. Die trinken gerne, ganz klar. Aber sind dabei so nett und lustig und gut drauf. Das war auch ein herrliches Erlebnis.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass das Ganze bei Ihnen mit einem Urlaub in Cotswolds angefangen hat? Irgendwie auch? Oder wo war das dann bei dem Freund mit dem Rolls-Royce?
Kein Urlaub in Cotswolds. Okay. Wir haben zwar mal eine Rosamunde-Pilcher-Tour gemacht, aber das war auch schon ein bisschen später dann.
Wenn man jetzt überlegt, dass ihr das Berufliche mit dem Privaten verbinden könnt, also ihr könnt immer sagen, ich muss nach England reisen, um einzukaufen und so weiter, das ist ja auch schon ein Lebensgefühl, wenn man das haben darf und das dann für die Firma noch einsetzen darf, ist ja schöner, schöner geht's ja nicht, oder?
Schöner geht's nicht.
Und die Frau geht dann auch öfter mit und sagt, ich gehe mal gern nach England und guck mir das alles an und so weiter.
Ja, und dann schöne Tea Time da erleben, das herrlich, ist auch immer wieder toll. Machen wir regelmäßig jedes Mal. Oder in einem Pub ein Bier trinken, ne, machen wir auch. Das ist auch herrlich.
Und vor allem, was ich in sehr guter Erinnerung habe, unsere Stadttour durch Edinburgh vor 3 Wochen, hatten wir einen ganz tollen Guide, der uns die Stadt erklärt hat und die tollsten Orte gezeigt hat. Ja. Da ist uns allen auch das Pub, wie hieß das noch? The White Hart in Erinnerung.
The White Hart, ja.
Wo wir sehr, sehr gutes Bier getrunken haben. Ja. Und die Horror-Stories von dieser
Pub
Straße.
Von 1500.
Echt, was war da für eine Horror-Story?
Pub von 1500, zerquetschte. In dem Pub sind damals auch ein bisschen komische Gesellen verkehrt bei mir. Und es gab damals das Problem, da ist die Uni von Edinburgh gleich um die Ecke mit der medizinischen Fakultät. Und die haben natürlich einen Bedarf gehabt an, ich sag mal, Leichen, wie man das ausdrücken soll, die dann zur Ausbildung seziert werden.
Ach du Wahnsinn.
So, und die mussten irgendwo herkommen. Und wenn man so eine Leiche beschaffte, bekam man da Geld dafür.
Ist nicht wahr.
So, und dann sind diese beiden Herren in diesem Pub an der Theke auf die Idee gekommen, also Leiche, jetzt haben wir jetzt nicht, aber wir könnten ja eine
produzieren.
Und die haben dann wirklich da reihenweise, ich glaube, ein paar Dutzend Leute mit Trinker abgefüllt, umgebracht und dann in alten Fässern zur Uni geschafft und da Geld für kassiert. Hört sich wirklich, wirklich sehr, sehr grausam an, ja. In 20 Fällen hat das funktioniert und irgendwann sind die aufgeflogen und dann da auch gehängt worden, dort auf dem Platz, Grassmarket, ne, da war der Galgen. Und ja, das spielte eben, in diesem Pub haben die ihre Opfer gefunden.
Und da war sie ja drin, meine.
In dem Pub und da hängen noch so Galgenstricke und die Story und Bilder davon. Sehr originell und da haben wir eben auch ein Bier getrunken. Das war eine tolle Geschichte, die er uns da erzählt hat.
Bisschen Gänsehaut. Also wir sind ja auch in sehr vielen Örtlichkeiten, wo Gänsehaut bis zu Gespenstergeschichten, an die ich mittlerweile auch glaube, weil wir schon ganz viele seltsame Dinge erlebt haben, muss ich sagen. Also, aber Edinburgh hat einen Riesenzauber. Wir müssen auch mal einen Podcast jetzt machen über Schottland. Wo habt ihr gewohnt? In Edinburgh? Wo? Schönes Hotel auch?
Ja, tatsächlich im Glen Eagles Townhouse.
Glen Eagles
ist, ich weiß nicht, ob sie Golf spielen. Das ist
ja.
Vom, ganz toller Golftour.
Genau.
Und da waren wir vor 5 Jahren, 6 Jahren von Barbour eingeladen. Unser Einkaufsteam zur 125-jährigen Feier von Barbour wurden wir eingeladen als großer Händler dieser Traditionsmarke. Wir hatten dort eine Modenschau und deswegen bin ich mit diesem Hotel in Berührung gekommen. Ja. Und die haben eben jetzt seit wenigen Jahren ein Townhouse mitten in der Stadt in Edinburgh. Und da haben wir gesagt, komm, ich kannte das Originalhotel, dann ist das doch...
Guter Tipp, wo liegt das genau?
Mittendrin tatsächlich. Also ich glaube, viel zentraler geht's da nicht.
Glen Eagles Townhouse, das müssen wir euch mal hier als Tipp mitgeben.
Ein super Gebäude, das war eine ehemalige Bank. Oh. Ein Bankgebäude mit so ganz ehrfurchtseinflößenden Riesensälen, ganz doll innen ausgestattet. Ne? Und das Dollste war, mein Sohn sagte, ich gehe auch mal runter in den Fitnessraum. Der Fitnessraum oder die Räume hießen The Strong Rooms. Da habe ich mir jetzt nichts dabei gedacht. Und er kam dann wieder und sagte, Papa, du glaubst es nicht. Diese Räume waren den ehemaligen Tresorräumen mit solchen meterdicken Tresortüren, Wänden und so. Alles noch original erhalten und in diesen Tresorräumen stemmte man da seine Gewichte und ließ sich den Schweiß runterlaufen.
Da hat man die Geschichte wirklich zum Anfassen gehabt und auch die Bar, ne? Also die 10 Meter hohen Decken, das war wahnsinnig toll gemacht. Aber da waren ja einige Restaurants, die dieses Feeling hatten, weil es unzählige Banken in der Straße da gab. Wirklich faszinierend.
Jetzt lasst uns noch mal kurz zurück auf euren berühmten Katalog The British Shop kommen. Wer darf da überhaupt rein und habt ihr auch Eigenmarken?
Ja, also rein darf da im Prinzip jeder, der irgendwie was Originelles, Typisches, Britisches herstellt oder präsentiert. Dann suchen wir natürlich aus, passt das und ist das ein Artikel, den man auch in Deutschland verkaufen darf? Zum Beispiel diese Bouvril-Rindsoße.
Ja. Die dort sehr beliebt ist in England.
Darf man bei uns womöglich gar nicht vertreiben. Die darf man aus EU-Lebensmittelrechtlichen Gründen gar nicht vertreiben. Es gibt zwar Stellen, wo man das in Deutschland bekommen kann, ist aber nicht zulässig. Ne? Also wir müssen das auch sehr genau prüfen. Passt der Artikel zu uns? Ist der Preis sich auch so, dass unsere Kunden das auch akzeptieren würden? Ja, und dann suchen wir eben aus. Wir suchen immer wieder was Neues, Interessantes. Und das Witzige dabei ist, ich werde immer gefragt, findest du denn überhaupt noch was Neues? Du kennst da mittlerweile schon alles. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich in England bin oder jedes Mal, wenn ich Kataloge durchstöbere von irgendwelchen Herstellern, ich finde jedes Mal neue, interessante Dinge. Und ich habe tatsächlich zu Hause von unserem letzten Trip nach Edinburgh von vor 2 Wochen ein ganzes Sofa voll mit Mustern, wo ich mich noch drum kümmern muss. Was machen wir damit? Können wir davon was anbieten? Passt das in unseren Katalog? Kontaktieren wir die Hersteller? Da gibt's immer wieder neue, interessante, schöne Dinge. Die müssen einfach originell sein. Die müssen auch ein bisschen Story haben. Die müssen beschrieben werden können. Man muss dann über den Katalog oder über unseren Online-Auftritt muss man Appetit bekommen und sagen, boah, das ist aber ein toller Artikel, den möchte ich haben.
Genau so geht's mir. Aber ich dachte immer, es gibt wirklich Charles Robertson, weil ich denke, tolle Marke, was die auch immer für Farbkombinationen und Stoffe und so weiter. Aber den Charles Robertson, das ist ein Pseudonym aus der Familie. Oder wie ist das entstanden, Robert?
Sozusagen. Also meine Schwester Julia Charlotte ist in dem Fall Charles. Ich bin Robertson als Robert. Und wenn man sich das Wappen genau anschaut, sieht man auch einen kleinen Wolf, der
für meine da ist der Vater drin. Ja. Mensch, da muss man mal drauf kommen. Gratuliere.
Die 3/4 der Familie in dem Wappen oder in dem Namen verewigt. Genau. Und für uns ist die Marke eben ganz wichtig, um das Sortiment abzurunden. Das sind dann Dinge, die wir da zeigen oder produzieren lassen, herstellen lassen, die wir selbst designen in unserem Einkaufsteam bei uns hier in Meckenheim, wo wir gesagt haben, das finden wir so nicht bei Lieferanten und es ist uns eben wichtig, das noch zu zeigen. Aber auch mit Kooperation mit der IHS, der Royal Horticultural Society oder Deutsch der...
Was ist das für eine Kooperation? Das klingt ja interessant.
Wir waren eine der ersten Händler, die diese Kooperation hatten mit dieser Royal Gartenbaugesellschaft, die uns erlaubt, mit diesem riesen Fundus von Zeichnungen, von floralen Zeichnungen oder von Obst und Gemüse zu nutzen für
Stoffe, genau. Also ihr dürft quasi von dieser Royal Society Muster nehmen, ob das jetzt ein Joseph Banks war, der mit Captain Cook auf Reisen war und der hat ein Buch, eine Pflanze, und die dürft ihr auf eure Bluse machen.
Ja, quasi. Es gibt da in London ein ganz tolles Archiv der RHS und die haben eben diese botanischen Zeichnungen aus, ich glaube, über 500 Jahren gesammelt. Wir dürfen auf dieses Archiv zugreifen, können daraus ganz eigene Motive gestalten, die wir für Blusen und Shirts verwenden. Und das ist eine total exklusive Angelegenheit. Wenn wir da 500 Blusen machen lassen mit einem ganz dollen Blumenmotiv, dann gibt's weltweit nur diese 500 Blusen davon.
Das ist ja unglaublich.
Und das kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Und die RHS in London ist auch ganz begeistert davon, was wir aus deren Archiv, was wir daraus machen können.
Wahnsinn. Sind denn eigentlich die Londoner oder die Engländer nie auf die Idee gekommen, meinen eigenen British Shop Katalog in England zu machen? Oder kaufen auch Engländer? Wisst ihr sowas?
Ich bekomme immer wieder gesagt, so einen Shop müsste es in England auch geben. Gibt's nicht, aber wir wollen auch nicht nach England. Wir sind ja schon mit Deutschland und unser Kunde ist in der Schweiz gut ausgelastet.
Wer ist denn eigentlich der typische The British Shop Kunde?
Das ist
Frauen, Männer?
Ja, also überwiegend Frauen, Männer auch, aber überwiegend Frauen. Und dann eben Leute, die so das anglophile Leben lieben, die auch einen gewissen Qualitätsanspruch haben. Es kommen oft genug Kunden in den Laden und sagen, Mensch, so eine Qualität finde ich bei uns in der Stadt, im Kaufhaus oder im guten Bekleidungsgeschäft kaum oder gar nicht. Ne? Leute, die einen Qualitätsanspruch haben, auch die ein bisschen was Außergewöhnliches suchen, die was suchen mit einer gewissen Geschichte. Oder zum Beispiel, wir haben Blusen mit Stoff von Liberty of London.
Wow, Liberty
ist Liberty of London, kennt man, das Kaufhaus in London. Ne? Und wir haben Blusen, die wir mit Stoffen, mit Originalstoffen von Liberty of London herstellen lassen. Und da kann man sagen, guck mal hier, diese Bluse kommt von dem Hersteller in London. Die sind bekannt für ihre Blümchen, für ihre Millefleurs-Muster. Ne? Und da kommt so eine Geschichte rüber, Historie, man verbindet das mit dem Gebäude da. Ja, und das ist einfach so, das ist was Besonderes, was wir anbieten. Das bekommt man sonst so und auch in dieser Vielfalt, wie wir es haben, bekommt man sonst nicht.
Eigentlich müsstet ihr jedes Jahr eine tolle Einladung mindestens von einem britischen Generalkonsul, wenn nicht Botschafter, haben. Ihr seid ja sowas wie so eine englische Botschaft hier in Deutschland, möchte ich ja mal
mein
sagen.
Mein Sohn oder? War gerade eingeladen in Wien.
Nein, wirklich?
Witzigerweise hatten wir das dieses Jahr zum ersten Mal. Wurden von der britischen Embassy in Wien eingeladen, als Sponsor dabei zu sein bei der Party für König Charles Geburtstag.
Ach.
Er war selbst natürlich nicht dabei, aber ich war total begeistert über diese Einladung. Wir haben das dann mit Gebäck und Kleinigkeiten gesponsert und ich war total fasziniert.
Ist übrigens auch hier, ich beiß jetzt mal in so
ein Gutes rein.
Oh.
Genau. Jetzt hört man das bestimmt, das Knabbern und Knirschen im Mikrofon. Mm.
Genau, und ich war total begeistert, mal so ein Gebäude von innen sehen zu dürfen, bei dieser Gartenparty dabei sein zu können. Und ja, das war toll. Also einige nette Lieferanten oder Geschäftspartner, die wir auch kennen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle urbritische Stimmung. Ja.
Herr Siebel, ihr verkauft ja nicht nur Kleidung und Accessoires, sondern auch Alkohol, also Whiskys. Also die Whisky-Kenner, die müssen sich eigentlich mal das britische Shop-Magazin hier geben. Da habt ihr ja Sachen. Was ist denn das zum Beispiel jetzt hier?
Ja, das ist ein Whisky. Der erste nachhaltig produzierte organische Whisky mit 0,0 Emissionen. Und zwar gemacht von einer Frau namens Annabel Thomas an der schottischen Westküste. Mit großem Aufwand macht sie da ein wirkliches tolles Produkt. Fast 100% der Abfälle werden recycelt. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und dieser Whisky, der ist nicht nur gut, sondern ist auch bei unseren Kunden gut angekommen. Und die Frau Thomas hat sich dann an uns gewandt und hat gesagt, niemand hat so viel von diesem tollen Whisky verkauft wie ihr und sie würdet uns gern zum Wochenende da nach Schottland zu ihrer
Distillerie. Und habt ihr gemacht, ja?
Machen wir noch.
Das macht er noch.
Ist ganz neu.
Also da kommt man vielleicht mit und berichten ja, nochmal drüber, oder? Dann haben wir schon mal eine erste Kooperation.
Und eine Frau, ne?
Na, das bitte, das ist ja ganz was Besonderes. Ist gebonkt, meine Herren. Ihr unterstützt ja im Prinzip auch seltenere englische Geschäftszweige, wenn ihr von denen Abnehmer seid und dann noch in Großaufträgen, wie es Liberty's, die Stoffe, weiß man, die sind berühmt in Liberty's, da kennt ihr auch.
Ja, da war kürzlich der Geschäftsführer von Liberty of London hier bei uns, hat sich bei uns persönlich dafür bedankt, dass wir so viel Stoffe von denen aus London abnehmen und hier in Deutschland auch populär machen.
Ja, in gewisser Weise sind wir eine Art Marktplatz für unsere Lieferanten, weil die Produkte und die Themen, die wir anbieten, kriegt man sonst von den vielen typisch britischen Lieferanten eben nur bei uns in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Und deswegen sind wir auch sehr relevant für viele unserer Produzenten. Das sind ja oft auch kleinere, auch Familienunternehmen, für die es dann auch wichtig ist, solche Geschäftsbeziehungen zu haben und ihre Geschäfte eben auch im Ausland auszubauen. Genau. Ja.
Wie entsteht denn eigentlich so ein Katalog? Habt ihr da Redakteure wie von der Zeitung da? Denn ich weiß ja, wenn große Magazine gemacht werden, das dauert ja Wochen und Monate lang, bis da mal so die Bilder feststehen, die Texte und so weiter. Wer ist denn euer Chefredakteur sozusagen?
Der Chefredakteur sitzt Ihnen gegenüber.
Echt jetzt?
Also, ist ja nicht wahr. Papa selber hier. Immer, mein Ding ist einfach der Katalog. Von Anfang an und bis heute und auch noch in der näheren Zukunft. Ja, aber so ein Katalog entsteht ja nicht so mal eben, sondern wir müssen erstmal Waren einkaufen. Wir müssen ein Konzept haben, was wollen wir kaufen. Dann müssen die Waren eingekauft werden. Dann entscheiden wir uns, was bieten wir denn an in der nächsten Saison. Dann muss das fotografiert werden. Dann machen wir Modelfotos. Früher in England.
Das ist eine Arbeit, ne?
Ja, jetzt mittlerweile in Deutschland, weil das in England mit der Fotografierei und mit den Zollformalitäten äußerst schwierig ist. Wir machen Fotos, wir machen Sachfotos. Dann müssen Texte geschrieben werden. Da haben wir mehrere Texterinnen an der Arbeit. Dann wird das auf ein Seitenkonzept gebracht. Dann entstehen da Doppelseiten für den Katalog draus. Dann gucke ich da noch mal sehr genau drüber. Ich habe es Ihnen eben mal so gezeigt, zum Beispiel.
Ich sehe das hier in dem beeindruckenden großen Büro hier mit riesen Schreibtisch. Auf dem Boden liegen da plötzlich alle
möglichen... Da liegt da viel Papier.
Papiersachen und das wird dann der Katalog. Aber es gibt auch so einen Mini-Katalog, habe ich gesehen. Das ist so im Mini-Mini-Mini-Format.
Ja, das sind die ganz kleinen, verkleinerten Seiten. Da wird es dann so sein, dass wir nächste Woche für den nächsten Katalog die 200 und ich glaube 26 Seiten auf einem großen Tisch ausgebreitet haben im Mini-Format und stellen dann den Katalogablauf zusammen.
Das ist ja toll.
Ja, eine mühsame Sache mit
viel Handarbeit. Aber es macht doch Spaß irgendwie, ne? Also ja, so das, kreativ für ein Unternehmen sein zu können und dann auch noch damit Geld zu verdienen,
Ist auch ein großer Spaß, ist auch viel Arbeit, aber auch ein großer Spaß. Und alle Beteiligten machen das gerne und sind danach auch stolz darauf, wenn ein neuer Katalog aus der Druckerei kommt, stürzt sich jeder drauf, blättert durch und sagt, Mensch, das haben wir wieder toll hinbekommen.
Was haben wir denn jetzt hier für eine Seite aufgeschlagen beim Katalog?
Wir haben nebenbei noch aufgeblättert. Ganz wichtig für uns und für unsere Kunden, in jedem Katalog befindet sich das Magazin, in dem wir, ohne auf Produkte hinzuweisen, einfach über Land, Leute, Geflogenheiten, Traditionen hinweisen, Rezeptideen geben oder Reisetipps, wo wir auch eigene Redakteurinnen für haben. Da haben wir ein eigenes Redaktionsteam tatsächlich, was sich monatlich trifft und da Ideen sammelt. Und das Faszinierende, was ich auch über meine jetzt 9 Jahre hier gelernt habe, ist, es ist einfach nie zu Ende erzählt, diese Geschichte. Es gibt
das so ist das Schöne,
ne? Faszinierende Themen und es kommt immer wieder was Neues dazu oder Themen, die es schon Jahrzehnte, Jahrhunderte gibt, von der wir bisher noch gar nicht erzählt haben. Also das
müssen wir künftig in unseren Podcast einbauen. Da machen wir immer einen kleinen Schlenker zu euch hier.
Ja, rüber. Das ist eine gute
Und gucken,
Idee.
Was ist denn da Neues von der Insel? Das ist ja schon mal ein guter Titel. Neues von der Insel eigentlich. Ne?
Ja.
Jetzt muss ich ja mal fragen, wenn der Junior hier sitzt, hochstudiert mit Betriebswirtschaftsstudium und allem Pipapo, der Papa, der Selfmade-Man, der das Ganze hier lenkt und leitet, haben Sie denn als Junior irgendwie die Idee oder Vision, ich muss das Unternehmen jetzt in die Zukunft anführen und da braucht es dies und das und jene Bausteine, um es noch weiter zu expandieren und erfolgreich zu halten?
Ja, erfolgreich heißt bei mir in erster Linie nachhaltig erfolgreich. Also Nachhaltigkeit, ich möchte jetzt gar nicht auf dem Thema Nachhaltigkeit, was Ökologie angeht, rumreiten, sondern für mich ist nachhaltig, das Unternehmen jetzt eben von meinem Vater, meinen Eltern zu übernehmen, die zweite Generation. Und mein Traum wäre es, das Unternehmen auch nochmal eine Generation weiterzugeben. Ich habe 3 Nichten und selbst eine Tochter, also ja, da super. Sind schon 4 potenzielle Nachfolger in der Pipeline. Aber ja, es gibt viele Themen, die ich vorantreibe. Wir haben vor 10 Jahren unsere Logistik neu gebaut, vor 4 Jahren die Logistik optimiert, damit wir da auch mit deutlich weniger Personal mehr schaffen. Weil das sind natürlich auch Themen, die nicht nur in der Politik relevant sind, sondern wir spüren eben auch, dass es deutlich schwieriger wird, heutzutage Mitarbeiter zu finden in Bereichen der Logistik, im Bereich des Kundenservices und müssen da eben schauen, wie wir da am Ball bleiben. Wir legen natürlich den Fokus auf unseren Online-Shop, bauen den immer weiter aus, modernisieren den, um unseren Kunden da gerecht zu werden.
Glaubt ihr auch, dass darin die Zukunft liegen wird und womöglich sogar mal der haptische Katalog dann sich erledigt? Oder?
Liegt darin, als Multi-Channel-Händler für die Kunden so verfügbar zu sein, wie der Kunde das gern hätte. Mhm. Wir sehen das auch bei der Katalogausstreuung. Wenn der Katalog beim Kunden ankommt, ist ein Tag, 2 Tage später auch online der Peak. So dass wir sehen, ach, der Kunde liebt es, im Katalog rumzublättern, bestellt aber dann vielleicht auch gerne online oder ruft an, kommt
ja,
in den Laden.
Mir geht's immer so, ich habe ja dann diesen schönen Katalog und dann gibt's ja den Beizettel, wo man dann ankreuzt, was man haben will. Dann muss ich da eine lange Nummer eintragen, denke mir, ach, das ist mir zu viel, ich gehe doch mal online jetzt und suche das Gleiche, was ich gefunden habe dann und gebe es online ein, weil ich jetzt gerade mal keinen Stift zur Hand habe oder sowas. Ja. Ne? Also es kann dann sein, dass es irgendwann auch nur noch so stattfindet. Ne?
Ich als Oldie glaube das jetzt nicht.
Ich auch.
weil unser Katalog, das ist ja was zum Angucken und Schmökern. Mhm. Ne? Kein Mensch braucht irgendwas, wenn er unseren Katalog bekommt. Der packt den Katalog aus dem Umschlag aus, setzt sich da vielleicht am Abend mit in den Sessel und blättert den durch und liest das ein oder andere über einen interessanten Artikel, eine interessante Story oder sieht einen interessanten irgendwas Neues, was er noch nie vorher gesehen hat und kommt dann erst auf den Geschmack und sagt, boah, das ist mal eine tolle Sache, das bestelle ich mir jetzt. Also unser Katalog hat erstmal einen Unterhaltungswert.
Das stimmt.
Und, ne, und der ist auch dafür gedacht, dass man jetzt nicht unbedingt sofort was bestellt.
Nee, ne? Das muss ich dazu sagen, bei jedem Sakko, bei jedem Kleidungsstück ist immer eine Geschichte, wo das herkommt, was die Mühle da gemacht hat und wie alt das schon ist. Das ist ja das Tolle, was ich eigentlich sonst nie habe irgendwo, wenn ich wo einkaufen gehe. Auch das habt ihr wirklich toll gemacht. Jetzt möchte ich nochmal, weil wir hier so einen guten Kaffee und Tee haben, hier ein paar Tea-Time-Fragen kurz und knackig von den beiden Chefs hier beantwortet haben. Jeder ist mit einer dran. Erstens, lieber Wolf Siebel, Scones mit Clotted Cream, erst Marmelade oder erst Cream?
Also, es gibt ja beide Sorten oder beide Ansichten. Ich mag's erst die Marmelade und dann den Cream obendrauf.
Robert, Lieblingspub in London oder sonst wo in England?
Lieblingspub in Edinburgh, wo wir es vor kurzem erst waren. Ich fand das Pub The Half-Hanged Maggie ganz faszinierend, weil es eben nach der Frau benannt wurde, die gehangen wurde, das aber überlebt hat. Deswegen diesen faszinierenden.
Das ist der Pub daneben, in dem wir eben vom Galgen erzählt haben.
Schöne Geschichte. Ja. Wolf Siebel, James Bond oder Mr. Bean?
Ganz klar James Bond.
Robert, Lieblingssong der Beatles? Gibt's den? Vielleicht ist er zu jung für die Beatles, ne?
Müssen wir den Papa fragen.
Genau.
Nehmen wir doch einfach Yesterday.
Genau. Aber hier beim Robert, Tweet oder Court?
Tweet.
British Museum oder Tower of London?
Tower of London finde ich ja schon irgendwie spannender, auch weil man rein kann, weil man auf der Außenfläche da rumlaufen kann. Ja, finde ich toll.
So, und wem Daumen drücken beim Cricket? Wem drückt er da die Daumen? Cricket schon mal gesehen?
Oh, Cricket sind wir völlig überfordert.
Ich mag viel Sport in UK, aber Cricket gehört nicht dazu.
Dann gehen wir mal zu den Croquet-Schlägern, die ihr auch im Katalog verkauft.
Ja, ja.
Da habt ihr ja immer mehr solche Geschichten da, ne?
Ja, wir versuchen.
Es gibt ja von Jacques diese schönen Sachen
da
und so.
Ja, wir versuchen immer wieder was Neues zu entdecken, immer wieder was zu zeigen, was wir noch nicht hatten. Und dann finden wir auch immer wieder was.
So. Habt ihr schon ein Häuschen oder Cottage in England? Oder ist das noch ein Plan?
Wir freuen uns immer wieder andere Orte in UK und andere Hotels kennenzulernen. Deswegen noch kein eigenes Häuschen dort vor Ort.
So, wer sagt mir nochmal, wie viele Kataloge im Jahr gibt es von euch? 6, 7, 8?
Wir machen 8 Kataloge im Jahr, also in jeder Saison 4. Und dann haben wir noch Abverkaufskataloge, wo man viele Schnäppchen machen kann mit Resten.
So, ihr habt aber auch Hackett drin, ne? Ich meine, den kennen wir persönlich, Jeremy Hackett und so weiter. Was sind so die Renner? Was sagt ihr, was geht immer bei euch? Gibt's da sowas?
Ja, Barbour,
ja,
als die bekannte Outdoor-Marke haben wir immer, werden wir immer wieder nachgefragt, haben wir auch mit vor 20, 25 Jahren mit angefangen, ja.
Die schönen Wachsjacken dann auch, ne?
Ja, die Wachsjacken, die muss man mögen.
Die sind ziemlich schwer, aber die haben ja mittlerweile viele modernere neue, vom T-Shirt bis zum Polohemd, ne?
Ja, ja.
Genau. Ich denk bei den Produkten eher an unsere Lebensmittel, an unsere 1 Kilo Toffee-Packung.
Die Toffees.
Wo ich auch aus dem Kundenservice weiß, es gibt auch Kunden, die sich die tatsächlich jede Woche schicken lassen, wo wir dann mitverfolgen können, dass dann auch die Konfektionsgröße sich dementsprechend anpasst und der Kunde eben mit den Toffees jede Woche wächst. Aber wir trotzdem ja auch immer noch gut liefern können.
Aber ich darf Ihnen noch einen Bestseller sagen, von dem man es auch nicht erwartet. Terry's Orange.
Oh.
Kennen Sie das?
Ist das das Getränk?
Nein. Terry's, das ist Terry's Orange, das ist eine Schokolade in Ballform wie eine Orange mit Orangengeschmack. Und wenn man dieses Stück oder diese Kugel Schokolade entnimmt und leicht aufklopft, dann fällt die so auseinander wie Orangenscheiben.
Mm.
So, und ich übertreibe jetzt nicht, aber diese kleinen Dinger bestellen wir lastwagenweise. Das ist unglaublich. Und wir werden da jedes Jahr von unseren Kunden gefragt, wann gibt's die endlich wieder? Weil im Sommer haben wir die natürlich nicht. Ne? Aber das ist ein absoluter Bestseller. Ich verstehe es auch nicht, aber ich finde es ganz toll.
Muss ich sofort mal bestellen. Also ein tolles Team, Vater und Sohn. Ich kriege jetzt gleich noch eine kleine Führung hinter die Kulissen, dass wir mal sehen, wie ihr da logistisch arbeitet oder was da so los ist. Aber erstmal war das der Britpod England at its best live aus Köln mit Robert und Wolf Siebel vom legendären The British Shop. Und mehr über die Produkte findet ihr natürlich auch unter www.thebritish-shop.de. Und wenn ihr das nächste Mal Shortbread kauft, dann denkt dran, es gibt nur einen echten British Shop, nämlich den in Meckenheim. Kann man auch persönlich vorbeikommen. Öffnungszeiten sind ganz normal oder wie?
Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr.
Na also, dann sage ich Cheers und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Danke.
Danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its best, der große Britpod.